Wir müssen Systeme und Infrastrukturen und tatsächlich Ökosysteme sehr individuell betrachten und schauen, wie sie sich eben entsprechend auf modernere Umgebungen portieren lassen.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Hoffenfelder.
Online-Banking, Instant-Payments, Open-Banking-Schnittstellen, Customer Experience, Real-Time-Trading. Die Anforderungen an Banksysteme haben sich in den letzten Jahren massiv erhöht und das stellt sehr hohe Anforderungen an die IT-Systeme im Hintergrund. Zentrale und oft kritische Bankanwendungen, manche davon 20, 30 Jahre alt oder sogar noch älter, müssen heute cloudfähig und damit schnittstellenoffen sein und auch zunehmend in der Lage, KI-Anwendungen bzw. deren Daten-Input oder deren Daten-Output entsprechend zu verarbeiten. Gleichzeitig drückt DORA regulatorisch auf die Banken-IT, indem beispielsweise die Anforderungen an die Ausfallsicherheit massiv verschärft wurden. Aber wie modernisiert man etwas, das nicht stillstehen darf? Eine typische Fragestellung in der Banken-IT, mit der wir uns heute hier in dem Podcast beschäftigen. Mein Name, wie immer, hier an der Stelle Mario Zillmann, Partner bei Lyndonk, und ich habe heute zwei Gäste, die mit ihrem Unternehmen seit Jahrzehnten sehr tief in der Banken-IT unterwegs sind. Auf der einen Seite Michael Schobert, CEO von Orace, und Dietmar Grün, Chief Revenue Officer, ebenfalls von Orace. Orace, die beiden werden es nachher auch nochmal etwas ausführlicher schildern, ist ein spezialisierter IT-Service-Provider mit Fokus auf den regulierten Finanzmarkt, gegründet 1994. Inhaber geführt und seit über 30 Jahren im IT-Betrieb. In der Integration und im Support von Kapitalmarkt- und Finanzmarktsystemen aktiv. Soweit die Vorrede. Freue mich sehr auf den Podcast. Freue mich sehr, euch beide hier in oder bei euch beiden hier in Frankfurt zu Gast zu sein. Vielen Dank. Hab's gerade schon angekündigt. Stellt euch beide doch nochmal selber vor, beziehungsweise auch nochmal euer Unternehmen. Michael.
Ja, danke erstmal für die Einladung. Freut mich und uns sehr, hier dabei zu sein. Ja, vielleicht erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Michael Schobert. Ich bin seit etwa 30 Jahren in der Finanzmarkt-IT unterwegs, als Softwareentwickler gestartet, bin Techniker von der Ausbildung her, seit vielen Jahren aber auch im Management tätig, für verschiedene Unternehmen im Bereich tätig gewesen, bin jetzt seit knapp 16 Jahren bei der Orace. In unterschiedlichen Positionen, zum Schluss jetzt eben Teil des Management-Teams und auch CEO der Company. Ja, das vielleicht kurz zu meiner Person. Die Orace selber ist ein, wie gesagt, relativ langjähriges Unternehmen, hat über die Jahre verschiedene Sachen gemacht, haben uns aber sehr stark im Bereich Managed Services entwickelt, haben vor diversen Jahren auch angefangen, eben insbesondere die regulatorischen Voraussetzungen, IT-Sicherheit, Redundanzen, BCM in den Vordergrund zu stellen und hier zu investieren, haben eben auch die entsprechenden ISO-Zertifizierungen gemacht, schon vor langen, langen Jahren, tatsächlich als einer der ersten mittelständischen Unternehmen in dem Bereich. Unser Hauptfokus ist tatsächlich der Betrieb von Applikationen und Infrastrukturen für den Finanzmarkt, haben da entsprechend die Finanzmarktkunden im Fokus, haben ein sehr breites Kundenportfolio auch, können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber das ist so unsere Kernkompetenz, Managed IT Services entsprechend anzubieten. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, etwa 100 Mitarbeiter verteilt in Deutschland und der Schweiz. Der Umsatz im letzten Jahr waren so knapp 20 Millionen. Das sind so die groben Kerngrößen.
Ja, okay.
Genau. Vielleicht erstmal so viel dazu. Mehr können wir natürlich gerne auch noch später besprechen.
Total spannend.
Würde ich an Dietmar übergeben.
Dietmar, genau, und auch vielleicht nochmal gerne auch als Chief Revenue Officer bist du ja auch nah am Kunden, vielleicht gerne auch mal so die Perspektive, den Blick auf die Kunden und auf euer Portfolio, nachdem du dich vorgestellt hast.
Ja, Dietmar Grün, genauso wie Michael, Miteigentümer und der Geschäftsleitung der Orace. Ebenfalls, wir hatten damals gemeinsam angefangen, vor 16 Jahren bei der Orace, hatten davor auch schon gemeinsam in dem Finanzmarkt zusammengearbeitet und von dem her schon eine relativ lange Zeitreise auch miteinander durch die Systemlandschaften der Kunden auch gemacht. Wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, ich ich verantworte in meinem Bereich halt den kompletten Vertrieb, Business Development. Das heißt, ich bin sozusagen das Ohr am Kunden, auch immer gerne im Markt unterwegs, um einfach auch mitzubekommen, was ändert sich, wie ändern sich gewisse Dinge, und ist auch immer hochgradig spannend, weil unsere Kunden, wir hatten es ja schon ein bisschen angedeutet, sind ja zum einen Banken, Börsen, Finanzmarktinstitute, Asset Manager, also quasi in dem Umfeld, und obwohl dann doch viele immer so das Gleiche als Überschrift über der Türe stehen haben, ticken sie dann doch alle unterschiedlich, und das finde ich so aus einer Dienstleistersicht der IT, der immer so zwischen Fachlichkeit und Technik quasi einhergeht, immer sehr spannend, einfach auch damit zu bekommen, wie ändern sich technologische Dinge, wie sind die Antworten des Marktes darauf, und ja, das ist natürlich ein spannendes Umfeld.
Und ihr seid sowohl bei deutschen Kunden als auch bei Schweizer Kunden, habe ich auch in der Vorbereitung auch gesehen. Wie ist denn da so?
Das ist der Kernmarkt tatsächlich. Die Hauptmärkte, tatsächlich haben wir auch noch ein paar Kunden im internationalen Umfeld, also andere europäische Länder, aber durchaus auch außereuropäisch. Aber die Hauptkunden sind tatsächlich Deutschland, Schweiz. Wir teilen den Markt immer so ein bisschen in drei Tiers, Tier 1, Tier 2, Tier 3, den Finanzmarkt und umliegende Systeme. Tier 1 sind so die klassischen Großbanken, Deutsche Bank, Commerzbank, UBS und Co. Die ist nicht so unbedingt bei uns im Portfolio, weil die einfach sehr viel IT-Infrastruktur selber betreiben, große Teams intern haben. Unser Hauptfokus liegt auf Tier 2 und Tier 3, also Tier 2 klassisch Landesbanken, Kantonalbanken, genossenschaftliche Banken, Tier 3 eher dann so Privatbanken, Asset Manager und so weiter. Tier 2, Tier 3 ist so unser Kernmarkt, in dem wir eben tätig sind und in dem unser Portfolio abgebildet ist.
Ja, okay. Vielleicht Michael nochmal Frage, seit 1994 am Markt aktiv. Jetzt hatten wir jetzt schon mal zwei große regulatorische Eingriffspunkte gehabt. Finanzmarkt und Wirtschaftskrise 2008, wo auch die BAIT deutlich verschärft wurden.
Genau.
Jetzt dann auch durch das Thema Cloud, Cloud Security, und jetzt noch mal etwas schärfer, vielleicht noch mal auch in den nächsten Jahren durch das Thema Souveränität, digitale Souveränität. Was würdest du gerne auch ergänzen, Dietmar, aus der Perspektive Portfolio Kunden? Wie hat sich das Leistungsspektrum, das Portfolio und auch die Anforderungen eurer Kunden eigentlich mal so bei diesen beiden externen Herausforderungen verändert? Also einmal so um 2008 und einmal auch jetzt seit einigen Jahren seit DORA.
Ja, also unabhängig von der Regulatorik ist Sicherheit und die Konstanz der Systeme im Bankenbereich schon immer ein sehr wichtiger Aspekt gewesen, auch unabhängig von der externen Regulatorik. Also insofern kennen wir das eigentlich von Anfang an. Ja. Und wie gesagt, gerade in der Bankenkrise, das war ja auch so der Zeitpunkt, an dem wir uns verstärkt auch nochmal formaler um diese Themen gekümmert haben mit der ISO 27001, also mit der ISMS-Zertifizierung. Das eben entsprechend auch in den Fokus zu nehmen. Das hat natürlich schon viel verändert. Wir müssen halt auch sehen, von Host-Systemen hin zu mehr dynamischen Strukturen hat sich über die letzten 20 Jahre ja auch eine ganze Menge entwickelt, von On-Premise-Infrastrukturen hin zu Auslagerungen, SaaS-Systeme. Cloud hast du erwähnt, ist natürlich jetzt in den letzten paar Jahren tatsächlich ein Riesenthema geworden, das zu betrachten. Jetzt auch gerade in der geopolitischen Situation spielt Souveränität natürlich wieder eine sehr starke Rolle. Die klassischen Hyperscaler sind natürlich alle amerikanisch basiert, ja, und dementsprechend finden da auch im Moment sehr, sehr viele Gedanken in die Richtung souveräne Systeme statt, sowohl von den Anbietern als auch von alternativen Providern. Also hier sehen wir ja auch durchaus im Markt, dass europäische Organisationen, Stackit, also Lidl, Schwarzgruppe da extrem auch in den Fokus geraten, aber auch OVH aus Frankreich da stärker in den Mittelpunkt kommen. Das sind sicherlich Anbieter, die wir auch zunehmend integrieren und auch zunehmend in den Anforderungen begegnen.
Ja, Also ich glaube, ergänzend vielleicht noch kurz, dass, dann was ich halt sehe, ist, früher hast du eher so dieses Thema Stabilität einfach auch gehabt. Und das hat sich aus meiner Sicht jetzt auch nochmal, gerade du hast es angesprochen, mit Dora jetzt auch nochmal strategisch wirklich geändert, dass nicht nur die Stabilität, sondern halt wirklich halt auch, sagen wir mal, Stabilität, Geschwindigkeit, die ganzen Compliance-Security-Themen halt einfach nochmal deutlich mehr an Fahrt aufgenommen haben. Und das so einhergehend sieht man meines Erachtens so gerade auch in dieser Zeitreise, wenn man sich so ein bisschen anschaut, dass du früher natürlich viel On-Prem einfach an Systemen auch hattest, jetzt mit Cloud-Technologie, Cloudifizierung, Stichwort, viel mehr jetzt, sagen wir mal, auch da an Geschwindigkeit dann zunimmt, sowas auch zu transformieren und entsprechend, ich nenne es mal halt dann auch, dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und da werden auch immer mehr solche SaaS-Themen halt einfach auch angefragt, weil man einfach aufgrund von ja regulatorischen Anforderungen, Ressourcenengpässen, es gehen viele, ich nenne es mal, Know-how-Träger in den nächsten Jahren jetzt einfach auch in Ruhestand, also auch unsere Kunden sehen, wir kämpfen einfach auch damit, selbst die, was Michel vorher jetzt ausgeklammert hatte, die Tier 1, mit ihren großen IT-Abteilungen haben natürlich genauso ein Recruiting-Thema. Und von dem her werden, sagen wir mal, solche SaaS-Modelle natürlich auch zunehmend interessanter, wo du vor ein paar Jahren mit dem Kunden über so ich nenne es mal, so einen Leistungsschnitt nie hättest sprechen können.
Ja, diesen Shift, den nehmen wir natürlich am Markt stark war, im Bankensektor sicherlich diesen starken SaaS und Cloud-Shift etwas regulatorisch eingebremst, ja. Das wäre nämlich auch nochmal meine nächste Frage. Software as a Service, am Markt auch, sehen wir auch einen stärkeren Trend in Richtung Best of Breed. Wir kommen aus einer starken Zentralisierung eigentlich der Plattformen, ja. Mittlerweile geht es eigentlich stark in Richtung Einzellösungen, die man orchestrieren muss, zumindest mal branchenübergreifend. Wie würdest du diesen Trend, den man am globalen Markt sieht, mal auf die Banken-IT runterbrechen, Software as a Service, Composable, Orchestrierung immer im Kontext von Regulierung?
Also ich denke, ist da genauso angekommen. Also ich denke mal, gerade die Häuser haben halt sehr stark jetzt nachgezogen an Provider-Aussteuerung. Also das war so mal früher auch so ein bisschen noch ein Thema, wie steuere ich die Dienstleister aus? Weil wenn ich es, sagen wir mal, selber mache, dann weiß ich, was ich tue. Da wurde massiv nachgezogen. Und was wir halt schon sehen, ich hatte der letzten, mich war auch mit dabei, hatten wir einen Termin mit entsprechenden CIO von einem Kunden von uns, der meinte, ja, wir sind eigentlich so dieser Smart Follower. Also wir sind nicht in der Bankenbranche halt die Early Adapter, die einfach Technologie ausprobieren, sondern wir schauen uns einfach mal so ein bisschen an, was funktioniert im Markt, was wird so State of the Art, und wir fungieren in dem Marktsegment eher so als Smart Follower, was der Kollege damals auch meinte. Und ich glaube, das würde ich auch definitiv so unterstreichen. Ja, also man schaut sich schon an, was funktioniert, was bringt Geschwindigkeit, was bringt gewisse Vorteile, schneller zu sein. Also wir sind ja, sagen wir mal, hier auch im Kapitalmarkt unterwegs, Trading-Räume, also sprich, Geschwindigkeit ist da A und O, neue Ideen schneller als die Mitbewerber am Markt irgendwie platzieren zu können. Und das ist natürlich halt, ich nenne es mal ganz klar, halt IT-driven. Ja. Also, und von dem her werden neue Dinge dann natürlich auch relativ schnell aufgenommen.
Dann lass uns da gerne noch mal eine Ebene runtergehen. Michael hat schon gesagt, Managed Services. Jetzt haben wir das Thema Cloud. Ich würde gerne nochmal den Kreis nochmal zumachen zum Portfolio und mir das nochmal etwas konkreter vorstellen, für welche Arten und in welchem Umfang von Managed Services werdet ihr beauftragt und was macht ihr eigentlich konkret für Bankkunden? Da habe ich noch mal ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen.
Ist eine berechtigte Frage. Nein. Also wie sich so für den klassischen Mittelständler auch gehört, ist immer eher vertikal natürlich in unserer Fertigungstiefe als in der Breite. Das heißt also, wir sind, wie gesagt, im regulierten Markt ausschließlich unterwegs. Wir bieten so ein bisschen eine Leistungspyramide am Ende des Tages einfach auch an. Das heißt, in der Breite unten entsprechend Infrastruktur, Technologie zur Verfügung zu stellen, die quasi auch zu managen auf einer technologischen Ebene, und gehen dann aber halt in der Leistungsfertigung einfach nochmal dann auch noch tiefer, wo wir halt auch dann entsprechend technologisch die Applikationen betreuen, das ganze Managed Service, also Patching, Security-Maßnahmen etc. auch durchführen, bis hin aber auch zu Changes und dann aber auch nochmal weitergehen in die Richtung eines fachlichen Betriebes, also sprich auch wirklich ein reines Application Management, was wir in dem Sektor halt einfach den Kunden offerieren. Also sprich, du kannst ein Marktdatensystem komplett auslagern, du brauchst kein eigenes Know-how intern, wir steuern das quasi komplett auf eine KPI-Ecke quasi einfach auch aus und stellen den Kunden da entsprechend ein Rundum-Sorglos-Paket einfach auch rein. Also wie gesagt, Leistungspyramide, wo der Kunde einfach so gewisse Bausteine einfach letzten Endes halt dann entscheidet, wie viel behält er bei sich, wie viel mag er letzten Endes rausgeben. Also das ist so ein klassisches Outsourcing.
Ja, also man kann zum Beispiel mit dem Thema IT-Service-Management starten oder IT-Helpdesk und dann geht man dann, kann man es erweitern Richtung Security-Services und so weiter.
Genau, also wir stellen Infrastruktur klassisch zur Verfügung, genau, vom Netzwerk über Server, über Storage, quasi halt, aber nicht nur, ich nenne es mal die reine Infrastruktur, sondern die auch wirklich gemanagt, weil wir sind kein Infrastrukturhersteller, also das heißt, für uns ist es Mittel zum Zweck, weil der Kunde natürlich das gerne aus einer Hand dann haben möchte, und dann gehen wir quasi genau, wie du es halt sagst, in die anderen Leistungsstufen halt mit rein, dass man halt sagt, okay, wir betreiben beispielsweise einen kompletten Microsoft Azure Tenant für den Kunden, den er vertraglich halt ownt. Wir betreiben die Infrastrukturen, die dafür notwendig sind, machen das ganze Patching, machen quasi entsprechend auch die Changes, die notwendig sind auf den Systemen und haben quasi einen klassischen Wannbetrieb und einen Change-Betrieb, den wir letzten Endes hier offerieren.
Ja, okay. Alles klar. Verstanden? Dann lassen wir jetzt mal ein bisschen eher in die Fachlichkeit kommen. Cloudifizierung, Künstliche Intelligenz, Regulatorik, veränderte Kundenanforderungen, habt ihr in der Einleitung gesagt, in Richtung Online-Banking, Instant-Payments. Michael, wie haben sich die Anforderungen an die Banken-IT in den letzten wenigen Jahren, also der Technologiesprung ist ja tatsächlich jetzt auch seit generativer KI nochmal massiv geworden, eigentlich verändert?
Ja, tatsächlich ist die IT in der Bankenwelt ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr eng verankert und hat schon immer eine große Rolle gespielt. Natürlich spielen die innovativeren Themen eine sehr starke, eine sehr große Rolle, die auch neue Gedankenprozesse in Gang setzen. Also Cloud ist sicherlich das Thema, was aktiv und im wirklichen Doing im Moment vielleicht den größten Impact hat. KI, ich meine, betrifft uns alle, liest man jeden Tag in der Zeitung, wird sicherlich auch zunehmend eine große Rolle spielen. KI ist sicherlich ein Thema und ein Game Changer, der gekommen ist, um zu bleiben. Das ist, glaube ich, jetzt schon klar. Viele Banken experimentieren mit unterschiedlichen Modellen auf unterschiedlichen Ebenen, natürlich mit generativen Modellen, mit KI. Das betrifft uns an der Stelle natürlich auch als Betreiber von Infrastrukturen, als Betreiber auch von Möglichkeiten. Aber auch gerade im Bankenbereich in Verbindung mit KI spielt natürlich auch die Sicherheit, die Vertraulichkeit, die Souveränität, um das Wort nochmal in den Mund zu nehmen, natürlich eine ganz große Rolle. Was auch noch viele offene Fragen darstellt. Also da gibt es sicherlich in den nächsten Jahren nochmal starke Entwicklungen. Aber wie gesagt, das Thema ist da, um zu bleiben. KI sieht man ja teilweise tatsächlich auch schon recht früh in den Banken Einsatz. Also wenn man mal denkt, eine Fotoüberweisung beispielsweise, also das Scannen von Vorlagen, das ist ja auch KI. Ja? Das gibt es ja nur auch schon seit mehreren Jahren in den Banken. Aber auch die internen Bankprozesse, wie Banken arbeiten, wie Banken mit ihren Kunden arbeiten, das ist natürlich mittlerweile auch schon sehr, sehr stark geprägt durch KI-Systeme.
Ja. Aber ich würde gerne nochmal den Switch in Richtung der Banken-IT und zwar ganz konkret auch auf das Thema Legacy-Modernisierung kommen. Also du hast es ja auch ganz richtig gesagt, natürlich Banken sind ja per se digitale Prozesse, deswegen ist auch die IT im Grunde in den Banken ja auch immer sehr stark in den Geschäftsprozessen tätig oder beziehungsweise auch sehr stark davon oder andersrum auch abhängig. Jetzt haben wir aber natürlich auch durch die Situation aber auch schon eben Jahrzehnte alte Kernbanken Systeme, wir haben Jahrzehnte alte bankfachliche Anwendungen, nicht nur Kernbankensysteme. COBOL ist immer noch eine gängige Programmiersprache, also alles ja nicht schlimm, aber natürlich ist natürlich eine wirklich alte Legacy und auch in der Cloud ist ja auch schon eine Software as a Service oder ein Cloud System, was 3 Jahre alt ist, ist ja auch schon eine Legacy, aber wir reden immer über die richtig alte Legacy, vielleicht Mitte der 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er. Programmierte Anwendungen, die sind ja häufig ja auch nicht unbedingt so Schnittstellen offen, dass man genau in diesem Ökosystem auch immer arbeiten kann. Oder zumindest ist es auch etwas schon schwierig. Deswegen würde ich gerne mal diesen Switch in Richtung IT-Modernisierung machen. Was passiert da gerade im
Ja, es ist natürlich eine sehr komplexe Frage, beziehungsweise auch komplexe Umgebung. Also die Infrastrukturen, ja absolut. Die Infrastrukturen sind natürlich sehr, sehr heterogen und sehr, sehr vielfältig. Und man muss das sehr individuell betrachten. Das ist also auch ein Thema, was uns immer wieder in unserer täglichen Arbeit begegnet. Wir müssen Systeme und Infrastrukturen und tatsächlich Ökosysteme sehr individuell betrachten und schauen, wie sie sich eben entsprechend auf modernere Umgebungen portieren lassen. Also das klassische Thema Cloud Ready ist halt immer eins, was man betrachten muss, auch die Struktur von Applikationen, auch die Features von Applikationen. Also viele Unternehmen haben eine Cloud-First-Strategie ausgerufen. Wir glauben da tatsächlich nicht dran. Wir sind eher die Verfechter von Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Ansätzen, weil sich einfach zeigt, dass gegebene Infrastrukturen nicht komplett migriert werden können, nicht komplett portiert werden können, sondern es da halt Unterschiede gibt. Und auch die Charakteristik, also ein System, was 7x24 Stunden stabil und konstant und statisch läuft, ist nicht unbedingt eins, was in der Cloud jetzt wirtschaftliche Aspekte erzielt.
Und auf Multicloud liegt ja der Regulator ja auch schon in bestimmten Anwendungen.
Das ist sicherlich, also Weiterportierung oder Weiterverlagerung von Systemen, Exit-Szenarien sind natürlich mittlerweile durch die Regulatorik auch ein Must-Have.
Aber haben nicht alle, ne?
Das ist gerade das große Herausforderung.
Also es fällt zumindest in unserer Studie fest, wenn wir fragen.
Nein. Also das ist eine große, ist, glaube ich, momentan wirklich eine große Baustelle, wo viele gerade strugglen, also egal unter verschlossener Hand, wo man, ich nenne es mal dann mal so, off the record mit Kunden halt spricht, weil momentan sehen sie halt auch, der Regulator fängt jetzt auch an zu prüfen und der guckt sich genau, ich nenne es mal diese Exit-Szenarien halt an. Und ist DORA Bestandteil. Na, wird auch momentan sehr stark vom Prüfer einfach auch drauf geschaut, geachtet. Und die ein oder anderen stellen natürlich halt schon fest, man hat natürlich gewisse Exit-Szenarien, aber nicht in der Tiefe und in der Breite, die man eigentlich vorrätig halten müsste. Also von dem her, das ist momentan was ich nenne es mir gerade spannend ist. Und das zeigt dann auch eure Studie, wenn ihr da dieses Feedback auch habt. Da ist noch vieles nicht Gold, was da glänzt. Ja.
Also gut, wir sind ja auch, also mein wir wollen jetzt hier keinen DORA-Podcast machen, ne? Aber das Thema Provider-Management, Steuerung von Dienstleistungspartnern, Auslagerungsmanagement, was DORA ja auch als zentrale Funktion auch vorgibt, das gibt es in vielen Finanzdienstleistern noch gar nicht so ausgeprägt, beziehungsweise sind noch gar nicht so ausgeprägt in dieses Three-Lines-of-Business-Modell integriert. Also da ist schon noch einiges auch zu tun. Aber lass uns mal bei dem Thema IT-Modernisierung bleiben, sonst switchen wir hier ab. Nee, also ich würde ganz gerne noch mal konkret bei euch hören, weil also das Thema Banken-IT, du hast es ja auch zu Recht gechallenged, Michael, es ist komplex, es ist eine komplexe Frage, es ist aber auch ein komplexes und aber auch ein extrem wichtiges Thema. Wie geht man eigentlich in einem Unternehmen, was A zu einer kritischen Infrastruktur gehört, wo IT und wo der IT-Betrieb einfach auch Bestandteil des laufenden Geschäfts ist und eigentlich nicht stehen bleiben kann, Stichwort Zahlungsverkehr. Wie geht man dort eine IT-Modernisierung an? Wahrscheinlich nicht mit dem Big Bang, die Antwort erwarte ich jetzt nicht, aber vielleicht mal...
Das wäre jetzt eigentlich die klassische Antwort gewesen. Genau. Nein, also wie gesagt, neben den unterschiedlichen IT-Systemen an sich ist ja gerade im Finanzmarkt auch die Vernetzung der Systeme, die Schnittstellen ein sehr relevanter Aspekt. Das heißt, man muss sich schon sehr genau angucken, was man in welchen Migrationsschritten macht. Und völlig richtig, Big Bang funktioniert in aller Regel nicht oder nur mit sehr großen Schmerzen und auch sehr großen Kosten, by the way. Scheitert auch tatsächlich oft. Also das haben wir auch gesehen bei verschiedenen Kunden, dass solche Projekte dann tatsächlich massiv investiert wird und am Ende doch an Kleinigkeiten scheitert. Ja, oft ist es nicht die Technik, sondern meistens sind es die Menschen.
Ich wollte sagen, es ist auch viel Change, ne?
Genau, es ist viel Change. Aber am Ende vom Tag, wie gesagt, es ist eine sehr individuelle Geschichte. Auch gerade mit den Betriebsmodellen, mit dem Auslagern, ist ja auch so ein Interessenskonflikt. Also auch, wie du sagtest, mit der Provider-Steuerung. Wenn ich SaaS habe, also viele Systemanbieter, die alle SaaS anbieten, dann habe ich viele Vendoren, die ich aussteuern muss. Ja, das erzeugt intern natürlich wieder extrem hohe Aufwände. Deshalb ist es oft günstiger, einen Auslagerer, der wiederum mehrere Systeme nimmt, zu wählen, ja, was wir übrigens sind, kleiner Werbeblock, und da eben dann wiederum die administrativen Aufwände zu minimieren. Also es ist so ein klassischer Interessenskonflikt. Ja, die Banken wollen sich natürlich und sollen sich natürlich auch auf ihre Kernkompetenzen, auf ihre Businessprozesse fokussieren. Und die Infrastruktur und auch Applikationsbetrieb, das kann durchaus ausgelagert werden. Und das ist ja auch ein großes Ziel vieler Häuser, das tatsächlich zu tun, um hier auch einfach Ressourcen zu sparen, Know-how nicht aufbauen zu müssen, was auch gar nicht skaliert, was sehr spezifisch ist, ne? Wenn ich es nur für ein Haus betreibe.
Und Know-how, was sowieso knapp am Markt vorhanden
was ist. Was definitiv
also, knapp am Markt ist. Oder teilweise im Ruhestand halt auch geht.
Ja. Ganz viel natürlich auch, das ist ein Thema, das du hast ja COBOL erwähnt. Ne? So viele COBOL-Entwickler gibt es nicht mehr. Also die KI ist da schon mittlerweile der Hauptfokus. Mhm. Das ist sicherlich ein Thema. Aber am Ende vom Tag muss man halt wirklich eine gescheite Planung machen, sich die Systeme individuell angucken, aus technischer Sicht, genauso wie aus betriebswirtschaftlicher Sicht, schauen, was sind gute Plattformen, was sind gute Setups und die dann halt konsequent Step-by-Step umsetzen, ja, und dafür auch gute Planungen.
Also eher auch ein iterativer Vorgang.
Das ist definitiv ein iterativ-inkrementeller Ansatz. Ja. Agile Methoden sind heutzutage natürlich auch ein ganz wichtiger Meilenstein, das Ganze zu ermöglichen. Im Gegensatz zu den Wasserfallmodellen von früher, die ja eher in Richtung Big Bang gehen. Das sind sicherlich auch Aspekte, die ganz wichtig sind.
Ja. Da vielleicht nur kurz ergänzt. Also ich glaube, man sieht momentan, wenn man mit dem Kunden halt spricht, verschiedene Szenarien im Markt. Also was ihr gerade schon beide ja auch mehr hattet, so ich nenne es mal halt, ein Big Bang funktioniert nicht, ein Lift and Shift aus kommerzieller Sicht gehen da viele auch mittlerweile auf die Bretter, weil sie halt dann feststellen, okay, ich habe jetzt erstmal mein eigenes Rechenzentrum oder was habe ich halt freigeräumt, jetzt steht halt alles irgendwo beim Hyperscaler, meine Kosten laufen mir aber auch weg. Das heißt, das funktioniert halt auch nicht und wir sehen auch momentan, sagen wir mal, in vielen Projekten bei Kunden, wo wir auch jetzt mittlerweile halt aus unserer Betriebssicht halt mit reingenommen werden, so nach dem Motto, wie gehe ich wirklich sowas halt smart an? Also sprich, die fachliche Anforderung, die es da irgendwo gibt, die irgendwie in Technik münzen muss, wie nehme ich sozusagen dieses Betriebsmodell, dieses Systems dann einfach auch zukünftig halt auf, dass es halt, sagen wir mal, cloudfähig ist oder ich nenne es mal auf modernisierten Infrastrukturen einfach auch laufen kann. Also selbst wenn man, ich nenne es mal mit dem einen oder anderen in der Versicherungsbranche gerade auch schaut, wie viele Hostsysteme da noch in den Kellern der Versicherer stehen, ist ja massiv. Ja, und da gehen ganz massiv, ich nenne es mal Leute ja auch jetzt aus dem Markt raus, die noch wissen, wie ein Host funktioniert. Und heute jemand an der Uni, ich nenne es mal abzuwerben, der sagt, okay, ich nenne es mal jetzt Mitte 20 bis zu deinem Berufsausscheiden wirst du noch am Host arbeiten, sagt er auch keiner, juhu, das mache ich jetzt gerne. Also das ist jetzt nicht so the sexiest things, wo du halt einfach irgendwo hin möchtest. Also es sind natürlich schon jetzt gewisse Herausforderungen, weil einfach die Bandbreite der Möglichkeiten recht groß ist. Und da sehen wir halt relativ häufig gerade in Gesprächen, dass Kunden wirklich in Projekten konkret wirklich eher noch so Best Breach, so Best Practice Ansätze eigentlich gerne halt haben, so nach dem Motto, wie kriege ich das jetzt wirklich hin? Es ist schön, ich habe das Kochbuch im Regal stellen, aber wie kriege ich jetzt wirklich halt diese 100% Dr. Oetker Backgarantie irgendwie, dass es dann auch später effizient und kosteneffizient läuft, ja.
Aber dann lass uns doch an der Stelle mal über KI sprechen. Also wenn wir über KI sprechen, jetzt auch nochmal das COBOL und Legacy-Thema mal aufgegriffen. Der IBM Aktienkurs ist ja vor kurzem auch durchaus signifikant eingebrochen, weil ja auch jetzt auch die Meldung kam, COBOL lässt sich mit generativer IT, ich wusste schon, besteht die Möglichkeit, es relativ schneller abzulösen, als es früher der Fall war, vielleicht mal so. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, wäre jetzt mal meine Frage, wie ihr grundsätzlich auf das Thema Einsatz von KI, gerade auch von generativer KI bei der IT-Modernisierung, Beispiel auch automatisierte Code-Modernisierung blickt. Wie ist das im Bankensektor ein relevanter Case? Beschäftigt ihr euch damit? Was sind da so eure Five Cents?
Also tatsächlich machen wir selber relativ wenig damit, muss man ganz offen sagen, weil wir einfach auch kein Softwarehaus sind, sondern wir betreiben Infrastrukturen, die andere bauen und liefern. Das aber sehr konsequent dann. Allerdings hören wir natürlich aus der Branche auch sehr viel, haben auch diverse Partnerunternehmen, die in dem Umfeld unterwegs sind. Meine persönliche Einschätzung ist, ja, die KI wird da zunehmend große Rolle spielen. Also gerade bei der Portierung von Legacy-Applikationen in modernere Umfelder und Infrastrukturen, spielt das heute schon eine große Rolle? Geht das zu 100%? Meiner Erfahrung nach nein.
Nein.
Aber große Teile, gerade der Mechanik und des Initialen, also was wir von Partnern hören, ist, dass 80-90% der von Cobol Code beispielsweise in Python oder Java automatisch transformiert werden kann.
Das ist ja ein massiver Zeitersparnis.
Absolut. Das ist ein massiver Gamechanger, definitiv. Auch in der Codierung von Basisapplikationen spielt das natürlich immer eine größere Rolle. Was wir halt verstärkt einsetzen, ist auch natürlich generative Modelle, um beispielsweise Kalkulationen zu machen, wo Infrastrukturen vernünftig abgebildet werden können, anhand von Checklisten, anhand von Charakteristiken von Systemen, was wir ja auch mit unserem Multicloud-Ansatz und Multicloud-Automation-Framework einfach auch machen, dass wir hier einfach die smarten Lösungen finden, und zwar System für System. Also da hilft uns, ganz offen gesagt, die KI heute natürlich auch schon. Ja, also insofern habe ich vorhin ja schon gesagt, das wird nicht mehr wegzudenken sein. Ersetzt sie den Menschen 100%. Unsere Erfahrung ist da, besser alles nochmal checken und gegenlesen und kontrollieren. Also auch in der Code-Generierung ist es halt so, dass da oft auch Irrwege auftauchen, die muss man erkennen. Ja. Und aber es wird massive Änderungen geben, und auch gerade das Berufsbild des Softwareentwicklers wird sich definitiv ändern.
Ja, nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch, ich nenne es mal, auch klassisch im Betrieb. Also ich nenne es mal, das Teuerste, was du halt machen kannst, ist halt mit Personal deine Run-Prozesse halt irgendwie zu erschlagen. Und ich nenne es mal so, diese Einstiegsthematik in KI ist immer halt auch wirklich eine Automatisierung und eine Prozessoptimierung.
Eben, und das verschiebt sich gerade ja massiv. Also der Personaleinsatz verschiebt sich gerade ja am Markt. Massiv.
Ja, natürlich. Also auch die Anforderungen halt, also eher halt weg von diesen klassischen 0815, jetzt nicht falsch verstehen, Admin-Themen, die halt einfach so plain vanilla halt sind, wo ich halt, ich nenne es mal, durch Automatisierungsgrade halt und gerade auch, ich nenne es mal, diese Dinge auch nochmal quergecheckt mit KI hat, ich nenne es mal, eine deutliche Qualitätsverbesserung auch hinbekommen und damit halt einfach auch Ressourcen halt effizienter halt einsparen kann, die ich jetzt nicht freisetzen möchte, aber auf der anderen Seite halt dann für da, was ihr auch gerade in eurer Diskussion, wie wir jetzt hier auch hatten, ich nenne es mal, da halt Leute einsetzen, wo man halt dann wirklich halt nochmal einen gesunden Menschenverstand einfach auch braucht, um die Ergebnisse der KI halt einfach zu.
Und ist ja tatsächlich ja auch was, also was ja auch vielleicht etwas überraschenderweise sogar der Gesetzgeber mit DORA ja auch fördert, wenn man sich DORA mal genau anschaut. Also das ganze Thema Transparenz, Datengewinnung, auch quasi auch das gesamte Ökosystem einer Bank, auch IT-seitig auch zu monitoren in Echtzeit, ne? Da gehören ja auch die IT-Dienstleister und auch die Vendoren und auch die Software-Provider mit dazu. Das ist ja eigentlich menschlich fast auch gar nicht möglich, wenn wir mal über die Cyber-Security-Kette mal oder Ketten sprechen.
Ja, du kannst es gar nicht
da ist KI natürlich also massiver
Game-Changer, klar.
Massiver Game-Changer und auch vom Regulator ja auch so gewollt und sicherlich auch bei Themen wie First-Level- und Second-Level-Support, also klassischem Ticketing. Ja, sind es ja auch ganz typische Use Cases, ne?
Ja, spielt eine zunehmend größere Rolle, auch in Erkennen von Mustern, in Erkennen von, auch beim Monitoring von Systemen spielt es natürlich immer mehr eine große Rolle, Dinge einfach auch in Anführungsstrichen vorherzusehen, das heißt jetzt Kapazitätsmanagement und ähnliche Dinge, da spielt die KI sicherlich auch eine große Rolle und wird zunehmend eine große Rolle spielen.
Ja. Auch was du sagst im Servicemodell, also ich nenne es mal auch Sprache ist mittlerweile kein Thema. Also du kriegst quasi eine Echtzeitübersetzung, hast du mittlerweile in der Hosentasche, wenn du ein aktuelles Telefon mit dabei hast, wo du wirklich halt in Echtzeit halt einfach dann auch Kunden, die in dem Kunden-Lifecycle optimierter halt einfach auch bedienen kannst. Ja, neben dem Erkennen von gewissen Mustern, dass auf einmal irgendwie generell ein Problem herrscht, weil ich auf einmal ein höheres Aufkommen an gewissen Frames dann letzten Endes auch signalisiere oder halt wirklich jedem Kunden halt so bedienen kannst in der Sprache, die er gerne hätte. Also da gibt's ja schon interessante neue Möglichkeiten, die dann letzten Endes einem mehr oder weniger auf dem Tisch liegen.
Lifecycle war jetzt gerade mal das Stichwort, was ich nochmal aufgreife, weil ich denke gerade an den Application Lifecycle, ne, der sich ja, wir sind immer noch bei bei kritischen zentralen Bankanwendungen, ne? Aber auch dort wird sich ja vermutlich der Application Software Lifecycle hier auch schon deutlich verändern. Ne? Sind natürlich auch gewisse, vielleicht auch starke zentrale Plattformen, ne? Aber es kommen ja auch immer neue Anforderungen. Natürlich, ich habe ja anders gesagt, Real-Time Trading, Instant Payments, also auch dort
Geschwindigkeit
und auch das Thema Customer Experience, ne, und auch das, was die Bankkunden oder auch die Partner von Banken auch fordern, trifft natürlich da auch auf die Anwendungen. Das heißt, die Frage, was sind eigentlich heute die Anforderungen an ein modernes Application Management und dann auch im Kontext von Managed Services? Also
ja, Flexibilität ist sicherlich ein ganz großes Thema. Ja, auch Time to Market spielt natürlich heute eine große Rolle. Wenn es Weiterentwicklungen gibt, will natürlich jeder in gewisser Weise der Erste sein und neue Features, neue Funktionalitäten auch schnell zur Verfügung stellen. Da beschleunigt sich der Zyklus in gewisser Weise schon. Wobei ich auch da sagen muss, das ist im Bankenbereich ja durchaus auch schon seit einer geraumen Zeit nicht anders. Ja, also auch da, der Wettbewerb ist da, Dinge zur Verfügung zu stellen, auch ein bisschen die Differenzierung in den Märkten. Also in Deutschland haben wir noch sehr stark das Universalbankensystem. In anderen Ländern sieht man schon wesentlich stärker auch die Spezialisierung. Fintechs ist ein großes Thema, also gerade auch mit Zahlungsverkehr und Brokerage gibt es natürlich viele Spezialisten, die in den Markt drängen. Open Banking, genau. Aber klassisch ist natürlich das Schnittstellenthema, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch ein ganz großes. Und auch hier geht es darum, schnell reagieren zu können, Systeme schnell updaten, weiterentwickeln zu können und auch Anforderungen aus dem Business, aus den Fachbereichen von der IT schnell abzubilden und umzusetzen.
Ja,
und
was heißt das für euch?
Du hast ja vorhin jetzt. Ja, sorry. Auch das setzt flexible Infrastrukturen voraus, die entsprechend dynamisch sind, die entsprechend abgedatet werden müssen, ohne dabei natürlich wie immer die Security und die regulatorischen Anforderungen natürlich auch im Hinterkopf zu haben, ja. Die natürlich am Ende vom Tag auch gewisse Bremsen darstellen, muss man ganz klar sagen.
Ja. Und was heißt das nochmal konkret für euch? Ihr habt ja davon gesagt, 100 Mitarbeiter, wahrscheinlich davon die meisten irgendwo im Application Management, Managed Service
Bereich, genau.
Vermute ich mal, ne? Vielleicht mal da nochmal so eine Reise zurück. Wie hat sich dort in den letzten Jahren auch das Skill-Profil und auch die Themen und auch die Art der Leistungserbringung, auch vielleicht die Art der Anforderungen von die Kunden an euch stellen, auch in Ausschreibungen oder auch in, wenn sie auf euch zukommen, verändert?
Würde schon sagen, signifikant. Also wenn man sich das Ganze so ein bisschen auch anschaut, auch genauso bei Instant Payment etc., was du auch gerade schon angesprochen hattest, sind natürlich halt das wiederum Systeme, die halt mehr oder weniger 24/7 halt laufen müssen. Genau. Das heißt, du musst halt wirklich von der Technologie halt einfach anfangen zu denken, wie baue ich dieses System schon so in sich stabil, damit ich wirklich auch einzelne Komponenten auch unter Tage letzten Endes halt rausnehmen kann und mit Security-Patches halt update oder irgendwelche anderen administrativen Maßnahmen hat einfach auch dann letzten Endes durchschiebt. Das heißt, der Einsatz von Technologie, und das ist immer mal auch der Punkt, was du ja auch sagst, immer mal die Mitarbeiter ist natürlich von dem reinen Techniker, vom Admin schon auch hin zu einem qualitativ hochwertigen Kollegen letzten Endes auch gereift, der, sagen wir mal, genau, ich nenne es mal, solche Systeme halt vom Beginn auf des Aufsetzens einfach halt mitdenkt. Wie designe ich so ein System, wie kriege ich das später halt auch in diesen Betrieb rein, damit es genauso mal diesen Anforderungen des Kunden letzten Endes halt dann einfach auch dann Gewähr trägt, ja. Und ich glaube, das ist wirklich schon was, wo man schon sieht, die Leute, die wir jetzt auch bei uns einsetzen, sind von dem Ausbilden, vom Skillgrad, verschiebt sich das kontinuierlich nach oben, dass du halt wirklich halt dann hochgradige Spezialisten teilweise halt brauchst und eine Durchmischung halt hast von dem Admin, der das später auch betreiben muss, also sprich, da baust du auch natürlich ein Technologie- und Know-how-Shift, ja, weil das, was du da irgendwo baust, muss ja auch später betrieben werden, also du musst ja auch verstehen, was da letzten Endes steht, bis hin dann zu dem Architekten am Ende des Tages, der, sagen wir mal, so ein Grunddesign letzten Endes dann auch aufsetzt, bis hin zur Automatisierung, also von dem her ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt mal persönlichen Einschätzung sagen würde, da hat sich massiv in den letzten Jahren auch das Skill-Level nach oben verschoben.
Und auch ein klassischer Administrator wird sich vermutlich auch vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr Administrator heißen. Vielleicht, ne? Weil sich natürlich auch dort die Tätigkeiten auch vermutlich auch immer mehr in Richtung Prozesse, Business, ne?
Ja, du siehst ja klassisch auch schon im Service Desk. Also ich nenne es mal so, wenn du halt klassisch, ich nenne es mal halt diese Themen halt, so die erste Linie halt hast, so First Level Support, ja. Das wird halt immer mehr, ich nenne es mal zu dem, was du halt teilweise mit Technologie auch unterfüttern kannst, was wir gerade eben hatten, Sprache, Muster halt erkennen. Also sprich, auch da hast du schon, ich nenne es mal zukünftig weniger Aufwand. Es verschiebt sich halt dann auch letzten Endes in diesen Leveln, ja, dass du mehr Leute im Second und im Third Level Support einfach auch brauchst, wo es dann wirklich ins Eingemachte halt geht, wenn du ein Problem einfach auch hast. Also wir hatten jüngst einen ordentlichen Ausfall, wo ein System gestanden ist und ein Kunde halt wirklich jetzt in der Root-Cause-Analyse hat, es nicht so trivial ist herauszufinden, von wo kommt jetzt der Fehler. Das ist ein System, wurde nichts ich nenne es mal geändert, es wurden keine Patches eingespielt, du hast quasi ein System, was funktioniert und auf einen Schlag, ja, hast du letzten Endes auf einmal, dass der Endkunde nicht mehr so arbeiten kann. Was hat sich da getan? Und diese Analysen, die werden komplexer und dazu brauchst du halt auch entsprechende Mitarbeiter mit entsprechendem Experten-Know-how, ja.
Definitiv, ja. Das Domain-Know-how, also ohne Domain-Know-how geht's nicht mehr, wo früher die IT-Dienstleister sehr stark mit generischem IT-Know-how gepunktet haben. Das funktioniert zumindest in unserem Bereich, im Bankenbereich nicht mehr, sondern das Domain-Know-how gehört definitiv dazu. Auch das Monitoring auf rein technische Ressourcen ist outdated. Es geht immer darum, Business-Prozesse mit einer entsprechenden Fachexpertise zu überwachen, zu tracken und auch sicherzustellen, dass die entsprechend funktionieren. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Auch die, wie Dietmar hat es vorhin schon mal erwähnt, diese Fertigungstiefe bis hin zu dem Applikationsmanagement, also wirklich auch zu verstehen, was tun diese Systeme, was tun diese Applikationen und warum ist das wichtig. Wird übrigens ein bisschen auch dadurch gesteuert, dass ja in den letzten Jahrzehnten so der Shift stattgefunden hat. Früher haben die IT-Abteilungen bestimmt, wie eine Bank aussieht. Heute tun es die Fachabteilungen. Ja, und die IT ist
der Markt, ne?
In Anführungsstrichen nur noch Dienstleister. Ja. Wichtiger, aber tatsächlich der Dienstleister. Ja.
Was glaubt ihr denn, wenn jetzt auch DORA soll ja auch nochmal etwas verschärft werden? Es wird sich jetzt auch durch KI, hast du ja auch vorhin noch gesagt, Michael, stehen wir auch am Anfang. So Agentic AI ist so die nächste Welle. Das wird ja nicht nur in der IT, das wird ja quasi auch beim Endkunden entsprechend ja auch, also beim Bankkunden entsprechend auch, sich auch in den Anforderungen auch verändern. Also Kundenanforderungen plus weiter verschärfte Regulatorik. Was erwartest du denn in den nächsten Jahren eigentlich an Veränderungen auch nochmal in der Banken-IT?
Ja, Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Also es wird eine, wie in den letzten Jahren auch, es wird eine kontinuierliche Entwicklung geben. Es spielen halt ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Die Regulatorik, by the way, sehen wir ja auch nicht als Selbstzweck, sondern die hat ja durchaus einen Sinn. Ich meine, ich will mein Geld ja nicht irgendwo hingeben zur Verwaltung, sondern ich will, dass es sicher ist und ich will, dass ich demjenigen vertrauen kann, der das macht für mich. Ja. Und deshalb ist das tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also dazu gehört natürlich nicht nur, dass es reguliert ist, sondern dazu gehören natürlich die unterliegenden Mechanismen, Security, Datenschutz, Vertraulichkeit, Nachhaltigkeit. Das sind alles Aspekte, die eine große Rolle spielen. Die IT-Infrastrukturen werden sich weiter verändern. Auch geopolitische Aspekte spielen natürlich im Moment eine ganz, ganz große Rolle. Ja, ich meine, man sieht das ja in der politischen Situation im Moment. Das ist sicherlich was man sehr stark betrachten muss. Souveränität haben wir ja schon öfter erwähnt. Hier muss man einfach gucken, wo die Trends hingehen. Wir glauben, man muss das offen tun. Das ist ja auch unsere Philosophie mit den Multicloud, Hybrid-Cloud. Strategien eben zu sagen, man muss hier offen bleiben, man sollte sich hier nicht auf irgendeinen Vendor-Lock einlassen, dass man hier einfach dynamisch bleibt und die Entwicklungen mitgehen kann. Das wäre mein Fazit sozusagen für die zukünftige Entwicklung. Wie gesagt, technologisch, AI wird die Welt massiv beeinflussen, genauso wie sie Cloud-Systeme auch schon beeinflusst hat. Und den letzten Clash hatten wir im Dotcom-Boom in den 2000er Jahren, der ja genau das vorhergenommen hat. Cloud, the network is the computer, waren ja damals so die Buzzwords. Mal gucken, wie es mit AI weitergeht. Da ist im Moment natürlich auch relativ viel Volumen und Luft drinne. Aber wie gesagt, für mich ist es ein Trend, der definitiv bleiben wird und der definitiv Sachen verändern wird.
Ja. Dann stellen wir natürlich an dem, also erstmal vielen Dank für das Fazit, aber auch nochmal so auf der technologischen Ebene. Ich würde gerne nochmal den Switch auch nochmal in Richtung Kunde machen, die Dietmar. Wir sehen natürlich trotzdem auch durch das Thema KI und Cloud steigende IT-Kosten. Die gibt es. Es gibt mehr Regulatorik, haben wir jetzt, glaube ich, jetzt schon mehr als geplant eigentlich heute schon besprochen. Es gibt dennoch limitierte Budgets für die IT, auch für die Fachbereiche, ist auch ein Stück weit auch konjunkturabhängig. Wir sehen trotzdem einen hohen Digitalisierungs- und Veränderungsdruck. Und darüber hinaus sehen wir weiterhin, dass sich der Fachkräftemangel durch den demografischen Wandel weiter verschärft. Ab 2030 wird sicherlich noch kritischer werden. Sind da jetzt schon einige Punkte, die sich schon untereinander gegenseitig ausschließen, ist ja schon auch ein komplexes Handlungsfeld für Banken. Wie soll das eigentlich alles ausgehen und was gibt es dort eigentlich auch für Lösungsansätze? Ich frage auch mal ganz bewusst nochmal in Richtung eines Dienstleisters, ne? Ja. Wie verändert sich die Situation, die Art der Zusammenarbeit auch zwischen Dienstleister und Bankkunde? Ihr habt ja auch schon das Thema Fertigungstiefe auch schon mal angesprochen. Wie ist so dein Blick in die Zukunft?
Interessant. Nein, also genau so ein bisschen die Eckpunkte, die du auch gerade schon genannt hast, Mario. Wir haben im letzten Jahr im Offsite sind wir zusammengesessen und haben so ein Race Rubber Band, nennen wir das auch, entwickelt, wo genauso nochmal diese, also wir haben 5 Parameter letzten Endes auch aus unseren Gesprächen mit den Kunden auch immer wieder gesehen, wie du es auch gerade gesagt hast. Auf der einen Seite hast du halt Kosten, du hast ein Ressourcenthema, Leute gehen raus, Know-how-Thema quasi, du hast ein Qualitätsthema. Sagen wir mal so als IT-Verantwortliche okay. In der Bank letzten Endes anschaust, dann hast du so ein Time to Market. Wir hatten es auch gerade ja schon im Gespräch. Geschwindigkeit ist für die Kunden halt das A und O, schneller am Markt zu sein mit neuen Ideen. Und dann halt last but not least, was nicht mehr weggeht, halt einfach die Compliance und Regulatorik, die halt einfach auch kommt. Und wenn du das so ein bisschen mit dem Kunden halt letzten Endes auf einzelnen Systemen, also wir haben uns da, wie gesagt, so ein Rubberband überlegt, wo wir genau diese Einwertung mit dem Kunden halt machen, dass du quasi ähnlich wie so beim Test von Bikes, also sprich von Fahrrädern, die Zeitschriften immer mal gucken, wie so Fahrwerk und wie homogen ist letzten Endes so ein Spinnrad, wenn du das quasi mit entsprechenden Einwertungen halt anlegst. Und ich glaube, da musst du wirklich gezielt einfach rangehen und einfach halt gucken, dass so ein homogen, also für einzelne Applikationen das runterbrichst, einzelne Bereiche und da letzten Endes dann reinschaust, wie homogen ist dann quasi dieses Bild. Und am Ende des Tages musst du halt schauen, dass du, ich nenne es mal immer diese Spannungsfeld halt einfach auch hast, ja, hast du zu wenig Ressourcen und ein Kostenthema, kannst du aber deine Ressourcen nicht natürlich dann mit weiteren Budgetausgaben halt einfach auch hinbekommen. Ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, das wird noch mehr werden, der Druck wird noch mehr werden und was ich momentan sehe, ist, dass man bei vielen Kunden genauso mal so eine Analyse eigentlich gerade ganz interessant halt einfach auch wirkt, um einfach wirklich Handlungsfelder aufzustellen, wo muss ich als nächstes halt ran, bevor dann letzten Endes ich in eine Schieflage halt reinkomme.
Und das spricht ja auch ganz viel für Industrialisierung, also für IT-Industrialisierung und ist ja wie in der Industrie, ne? Dazu brauchst du natürlich auch
Standardisierung,
Prozesse, genau. Fließbandfertigung, ne? Und dazu müssen natürlich auch, wir kamen so in der Mitte des Gesprächs ja auch mit dem Thema IT-Modernisierung, ist natürlich schon auch wichtig, jetzt die Systeme vielleicht nicht komplett abzulösen und alle Systeme auf in die Cloud zu shiften, aber zumindest sollte man in der Lage sein, eine Systemlandschaft zu bauen, die durchgängig ist und die man zumindest auch durchgängig und auch automatisiert betreiben kann und pflegen kann. Ne? Das ist ja der
Wichtig ist halt aus meiner Sicht, dass man smart macht. Was du gerade gesagt hast, die IT-Kosten steigen durch Cloud, dem möchte ich eigentlich so ein bisschen widersprechen, weil wenn man das smart macht und die Cloud da nutzt, wo sie sinnvoll ist, wo ich elastische Systeme habe, wo ich Systeme habe, die nicht kontinuierlich gebraucht werden, beispielsweise auch Disaster Recovery Infrastruktur nicht mehr vorhalten muss, sondern mich der Infrastrukturen bedienen kann, kann ich durchaus einen Haufen Geld sparen in der IT-Infrastruktur. Klar, die Kosten steigen im Moment, aber aus meiner Sicht sind das eher andere Aspekte, wie beispielsweise Rohstoffmangel, also was ja im Moment massiv steigt, sind die RAM-Preise und die Storage-Preise. einfach weil die Kosten für die Hardware steigen. Ja, das wird übrigens auch Cloud-Auswirkungen haben. By the way, möglicherweise auch das ein Artefakt oder ein Effekt, der durch die KI getrieben wird.
Aber durch die Hardware.
Das können wir uns für unseren nächsten Podcast.
Wollte gerade sagen.
Das ist vielleicht ein spannendes Thema.
Weil da würde ich nämlich wiederum wieder besprechen, weil das ganze Thema FinOps, IT-Controlling, also wenn du wenn du Cloud und gerade Software as a Service auch in der Consumption nicht steuerst, können dir die Kosten schon relativ schnell aus dem Ruder laufen.
Sie können. Ne? Wir sehen das auch bei vielen.
Und ich bin bei dir. Sie müssen natürlich nicht aus dem Ruder laufen. Ja.
Genau.
Aber wenn du es nicht steuerst,
dann gehen sie dir aus dem
Ruder. Cloud-Transformation jetzt nicht zwangsläufig absolut günstiger als im alten
On-Premise-Betrieb. Im Gegenteil, wenn ich eine Cloud-First-Strategie habe, wird das meistens teurer. Ja.
Also wenn du ein reines Lift and Shift machst, dann hast du quasi gestiegene Kosten, die laufen dir weg. Also ein Kollege von uns sagt dann immer so schön als Beispiel, das ist, wenn du halt, ich nenne es mal in einem Kühlschrank, halt einfach auch, wenn die Türe zu ist, das Licht halt einfach anlässt. Also du musst einfach halt neu konzipieren, du musst anders denken und das ist, glaube ich, halt wirklich halt auch ein Mindset, wie baust du Infrastrukturen, weil in der Vergangenheit hattest du halt einfach, ja, du hast deinen Server im Rack stehen gehabt, der lief dir halt 24x7. Die Hyperscaler verdienen damit ihr Geld, diesen Server halt n-mal zu verkaufen. Wenn du den natürlich kontinuierlich auslässt, dann geht es in denen ihr Modell einfach auch nicht auf. Und von dem her musst du natürlich schon schauen, wie kann ich diese Systeme so bauen, dass ich quasi dann, wenn ich sie nicht mehr benötige, einfach schnell runterfahren kann und dann wirklich halt auch bares Geld spare. Also dann funktioniert es, dann bin ich bei Michel. Auf der anderen Seite hast du, Mario, auch aus meiner Sicht komplett recht. Wenn du natürlich ein reines Shift und Lift machst, dann laufen dir deine Kosten weg.
Und es ist ein ähnliches Thema, wie wir auch vorhin mit den Exit-Strategien auch durch hatten. Natürlich die Vorgaben und die Theorie und die Anforderungen sind natürlich so, dass man es machen sollte und auch machen muss, sowohl Exit als auch Cloud Controlling, aber es ist natürlich auch nicht, auch da ist das Thema Change, was wir vorhin auch schon mal hatten. Ne? Du musst es aber eben auch operationalisieren, ne? Und du musst auch den entscheidenden Funktionen, zum Beispiel Provider Management, IT Controlling, Auslagerungsmanagement auch entsprechend auch die Mittel auch in die Hand geben, ne? Und auch die
Und teilweise einfach auch die Leute nicht bereit sind. Also wir hatten es ja vorher auch mal, das ist ein Change, der kann auch von der eigenen Belegschaft halt auch, ich nenne es mal, boykottiert werden. Also wenn du mit dem einen oder anderen Bereichsleiter in der Bank dich unterhältst, dann sagt er halt auch, mit meiner Mannschaft glaube ich nicht, dass ich so einen Change halt hinbekomme, weil sie machen sich in Teilen halt dann gewissermaßen obsolete und das macht natürlich keiner halt gerne. Das heißt, Leute, die natürlich sozialisiert wurden in Systemen, die dann letzten Endes die Systeme dann quasi auch ihr Geld halt waren, das wollen die natürlich auch gerne behalten und von dem her bist du, glaube ich, dann schon auch angewiesen, auch auf Dienstleister zurückzugreifen, die dir genau diesen Shift und diesen Change halt auch mit begleiten und dir auch neue Modelle mit an die Hand geben, damit du dich damit auch transformieren kannst.
Schön, dass ich mit so einem Dienstleister heute gesprochen habe. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir jetzt die machen wir jetzt mal den Sack zu. Klasse, Dankeschön.
Danke.
War total spannend. Glaube, jetzt hätten wir noch mal eine halbe Stunde länger machen können. Vielleicht holen wir es nochmal nach. Michael Diepmer, danke für eure Zeit. Ich fand es echt kurzweilig spannend.
Ja, nochmal danke für die Einladung. Hat definitiv Spaß gemacht und können wir gerne wieder machen.
Genau. Und auch danke auch an die Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne den Podcast abonnieren, auch ein Feedback an uns dalassen, wenn es Themen gibt, die euch in kommenden Lündong-Podcasts interessieren. Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Sie möchten keine Folge von Lündong Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.